Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wie sollen alte Menschen und Rentner es schaffen, nach dem Arbeitsleben über die Runden zu kommen? Weil oftmals die eigentliche staatliche Rente schon lange nicht mehr ausreicht, wurde beim Koalitionsausschuss Anfang Oktober die sogenannte Aktivrente vorgestellt. Dort soll älteren Menschen ein Anreiz geboten werden, nach der aktiven Arbeitszeit weiterzuarbeiten. Der Vorteil hierbei soll vor allem in der steuerlichen Entlastung liegen. Bis zu 2000 Euro soll der Freibetrag hoch sein. Ab 1. Januar 2026 soll diese Regelung dann in Kraft treten. Allerdings gibt es jetzt schon Kritik, unter anderem die Selbstständigen und auch die Beamten fühlen sich benachteiligt. Wie gut ist dieses Rentenkonzept durchdacht? Kann es zur Entlastung führen und wie berechtigt sind die Einwände der Selbstständigen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem Rentenökonom Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag auch.
Herr Ragnitz, bevor wir über die Aktivrente sprechen, wie bewerten Sie denn grundsätzlich die Entwicklung, dass immer mehr Menschen über das Rentenalter hinaus arbeiten, in Klammern müssen?
Naja, man muss ein bisschen Acht geben. Also manche Leute arbeiten freiwillig weiter, also gerade die Selbstständigen, die fühlen sich häufig im Unternehmen verbunden. Die müssen also nicht wirklich, sondern sagen halt, das ist mein Lebenswerk und ich habe Spaß an der Arbeit. Gilt dann für Selbstständige, gilt sicherlich auch für viele Wissenschaftler oder sowas. Ne? Also das ist die eine Gruppe. Auf der anderen Seite gibt es dann welche, die halt tatsächlich sagen, naja, die Rente reicht nicht. Und bevor ich jetzt Flaschen sammeln gehe, arbeite ich noch dazu, meistens so als Minijob dann, weil ist ja auch irgendwie eine Belastung. Da ist dann in der Tat das Problem, dass diese Leute sind, die halt in ihrer Erwerbsphase ein zu geringes Einkommen gehabt haben, die insgesamt dann irgendwie möglicherweise mal arbeitslos gewesen sind, deswegen zu geringe Rentenansprüche erworben haben. Und die haben jetzt ein Problem. Und dass man für die irgendwie was tun muss, steht, glaube ich, außer Frage. Ob das jetzt mit dieser Aktivrente der beste Weg ist, ist dann eine andere Frage.
Und da wollen wir mal reingehen. Die Regierung plant, den sogenannten Hinzuverdienstdeckel ein wenig zu lockern und bis zu 2000 Euro monatlich freizustellen. Können Sie kurz erklären, wie das konkret gedacht ist?
Im Grunde darf man schon jetzt neben der Rente dazu verdienen, und zwar unbegrenzt, muss das dann aber versteuern. Und jetzt ist halt der Vorschlag der Regierungskoalition zu sagen, naja, wir verzichten dann in Höhe von 2000 Euro im Monat Einkommen auf die Steuern, um auf diese Art und Weise einen zusätzlichen Anreiz zu geben, dann weiterzuarbeiten. Das heißt, bei diesem Vorschlag steht nicht im Vordergrund, dass man irgendwie das Einkommen der Rentner irgendwie, naja, aufbessern will, also oder es denen zu ermöglichen, ein höheres Einkommen zu erzielen, sondern die Zielsetzung dabei ist eigentlich nur, naja, wir haben Arbeitskräftemangel in vielen, vielen Bereichen und die Älteren bringen einen Erfahrungsschatz mit, den man in den Unternehmen dann insgesamt noch nutzen kann. Und man will jetzt erreichen, dass eben ein höherer Anreiz da ist, weiterzuarbeiten, um auf diese Art und Weise dem Arbeitskräftemangel irgendwie entgegenzuwirken. Ist immer die Frage, inwieweit das tatsächlich funktioniert, weil viele Leute, die es nicht unbedingt müssen, arbeiten nicht weiter, weil sie tatsächlich lieber dann irgendwie auch mal sagen, jetzt reicht's mal, jetzt will ich nicht mehr unbedingt mich die Absteuer am Tag krumm machen. Also so gesehen kann es gut passieren, dass diese eigentliche Intention überhaupt nicht funktioniert, dass die Leute halt dann nicht weiterarbeiten. Und dann fragt man sich schon, ist diese Subventionierung da der richtige Weg?
Jetzt sprechen wir, glaube ich, von insgesamt 26.000 Menschen deutschlandweit, die davon überhaupt betroffen sind. Fällt das überhaupt ins Gewicht? Worüber reden wir hier eigentlich? Und sollten wir uns nicht lieber um andere Dinge kümmern? Scherzhaft gefragt. Nein, um Rente ist immer wichtig, dass man sich darüber unterhält. Ja, aber ist das nicht etwas heißer gegessen als gekocht?
Wie viele Leute dann tatsächlich über das Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten werden, weiß keiner ganz genau, weil es gar keine Erfahrung gibt. Da gibt es dann halt die Schätzung, die Sie jetzt eben genannt hatten. Aber man muss erst sehen, es gibt auch jetzt schon so an die 270.000 Leute, die halt weiterarbeiten, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Und die also noch einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Die ganzen Minijobber lasse ich da mal weg jetzt. Die würden ja dann eben auch entlastet. Und das heißt, wir haben da riesige Mitnahmeeffekte. Also die Leute arbeiten jetzt schon weiter, kriegen ihr Geld künftig dann eben steuerfrei. Schon die Bundesregierung schätzt, dass das eben zu Steuerausfällen von 900 Millionen Euro im Jahr führen wird. Also andere Schätzungen sind da teilweise höher, teilweise niedriger. Aber da muss man schon mal sehen, im Grunde finanziert man da Leute, die ohnehin, aus welchen Gründen auch immer, nach dem Renteneintritt weiterarbeiten, gibt denen also quasi irgendwie das Geld steuerfrei, aber man hat da überhaupt nichts mit geschafft, dass halt zusätzliche Arbeitskräfte dann damit gewonnen werden. Also so gesehen ist das eine ziemlich teure Maßnahme.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob da nicht irgendwelche Fehlanreize geschaffen werden. Wer profitiert davon und bringt das dann in der Breite überhaupt was?
Es profitieren im Grunde alle davon, die halt tatsächlich dann übers Renteneintrittsalter von derzeit 66 Jahren und 2 Monate oder sowas weiterarbeiten würden. Aber ein Teil dieser Leute arbeitet jetzt schon so und die werden dann subventioniert. Also kein Anreizeffekt da und bestimmte Beschäftigungsgruppen sollen halt völlig ausgenommen werden. Selbstständige, das hatten Sie am Anfang schon erwähnt, die sollen das nicht bekommen. Beamte sollen es auch nicht bekommen. Also es ist dann eigentlich nur so eine Gruppe sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und das wirft dann tatsächlich auch eine ganze Reihe von Richtigkeits- oder auch rechtlichen Problemen auf. Also wieso macht man plötzlich in der Steuerpolitik da so eine Differenzierung nach verschiedenen Gruppen von Beschäftigten? Man muss noch hinzunehmen, einen zweiten Punkt, also wir haben auf der einen Seite ja die Frühverrentung, also abschlussfrei mit 45 Beitragsjahren, können Sie halt, Stichwort Rente mit 63, einfach weiterarbeiten. Gut, die werden zunächst einmal irgendwie nicht profitieren, weil es eigentlich erst ab dem Regelrenteneintrittsalter dann irgendwie gelten soll. Aber das heißt, wir subventionieren den früheren Renteneintritt auf der einen Seite. Darüber hinaus gibt es dann noch die Möglichkeiten eines früheren Renteneintritts mit Abschlägen, die aber versicherungsmathematisch nicht unbedingt korrekt ausgerechnet sind. Das heißt, da subventionieren wir auch den Vorruhestand. Und jetzt fangen wir plötzlich auch noch an, das längere Arbeiten auch zu subventionieren. Also es ist ziemlich hirnrissig jetzt eigentlich, wenn man sagt halt, auf der einen Seite subventionieren wir, wenn die Leute früher in Rente gehen, auf der anderen Seite subventionieren wir es, wenn sie länger arbeiten. Da sollte man denken, na, da kann man auch Geld sparen, indem man beispielsweise diese Frühverrentungsanreize faktisch aufgibt und auf diese Art und Weise zusätzliche Arbeitskräfte dann gewinnt.
So wie das aktuell läuft, wie Sie es gerade beschrieben haben, klingt das so, als würde man Gas geben bei einem Auto und gleichzeitig bremsen und immer wenn man das tut, dann raucht es irgendwo mal, bis irgendwas kaputt ist. Die andere Frage ist, hält man dadurch wirklich Fachkräfte in der Arbeit, so wie das jetzt gedacht ist mit dieser Aktivrente?
Also ich bin da sehr skeptisch. Viele Menschen, die einen anstrengenden Job hatten, die freuen sich irgendwie auf die Rente. Und wenn sie 45 Jahre lang gearbeitet haben, wollen die auch nicht unbedingt weiterarbeiten. Diejenigen, die so viel Spaß an der Arbeit haben und vielleicht auch nicht so einen körperlich anstrengenden Job gehabt haben, die können auch jetzt schon weiterarbeiten. Die braucht man nicht zu subventionieren. Wenn man das tut, hat man einfach nur zusätzliche Ausgaben ohne Effekt. Ja, und ob jetzt die Leute sagen, naja, für 2000 Euro im Monat steuerfrei bin ich bereit, jetzt nochmal länger zu arbeiten, da muss man jetzt ein bisschen Acht geben, weil Renten werden ja auch besteuert. Aber im Grunde ist schon jetzt ein Steuerfreibetrag da. Die Einkommensteuer setzt ja erst an, wenn man um die 12.000 Euro im Jahr überhaupt verdient. Das heißt, die ganzen Leute, die halt dann sagen, naja, ich arbeite dann zwar weiter, aber mit reduzierter Stundenzahl, die kommen wahrscheinlich gar nicht über diese Grenze rüber. Und da ist dann auch relativ wenig Effekt zu erwarten.
Wir haben jetzt die Selbstständigen schon ein paar Mal angesprochen und genau die sollen nämlich von diesem ganzen Konzept ausgenommen sein. Halten Sie diese Unterscheidung auch für problematisch und warum?
Sie ist problematisch, weil im Grunde will man bei der Einkommensteuer alle Steuerbürgern entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gleich behandeln. Es gibt bestimmte Einkommensarten, die unterliegen aber alle dem gleichen Einkommensteuertarif. Und jetzt macht man hier plötzlich eine Ausnahme, dass man sagt, Einkommen, was als Selbstständiger verdient wird, muss ich versteuern. Einkommen, was ich aber als abhängig Beschäftigter verdiene, bleibt steuerfrei. Das ist für meine Begriffe totaler Fremdkörper im Einkommensteuerrecht und passt da nicht rein. Abgesehen davon, einer, der als Personen so ein Einzelunternehmen führt, also dem das jetzt gehört, der müsste dann Steuer zahlen. Wenn der aber GmbH-Geschäftsführer ist und einen Arbeitsvertrag mit seiner GmbH hat, macht er faktisch den gleichen Job, würde dann aber eben steuerfrei in gewissen Rahmen bleiben. Das ist eine eklatante Ungleichbehandlung von Leuten, die halt faktisch das Gleiche tun. Würde ich sagen, ist verfassungsrechtlich äußerst problematisch und kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich durchkommt.
Weil Sie das gerade rechtlich schon angesprochen haben, was für ein rechtliches oder gerichtliches Nachspiel kann die ganze Geschichte denn haben? Scharren da diejenigen, die dagegen klagen, auch schon mit den Hufen?
Habe ich jetzt nicht gehört, aber ich weiß ja nicht, wenn sie mit den Hufen scharren, sind sie wahrscheinlich noch in ihrem Stall oder im Büro und scharren da, dass man es nicht hört. Aber alles, was ich bisher dazu gelesen habe, hieß es dann, nee, diese Ungleichbehandlung geht nicht. Und da wird es mit Sicherheit Klagen geben, die vor den entsprechenden Gerichten dann eingereicht werden. Geht aber natürlich erst dann, wenn das Gesetz beschlossen ist. Also derzeit gibt es ja nur den Kabinettsbeschluss dazu und das muss ja noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat auch noch.
Wenn ältere Menschen länger arbeiten, hat das ja auch Auswirkungen auf jüngere Generationen und natürlich auch den Arbeitsmarkt. Welche Balance muss die Politik hier einfach mal finden?
Man muss schon sehen, wenn man dort halt jetzt subventioniert, fallen ja dann Einkünfte des Staates weg. Diese Einkünfte sind bei gegebenen Ausgaben, müssen die irgendwie ja wieder ausgeglichen werden. Und letzten Endes trägt das dann dazu bei, dass die steuerliche Belastung der Jüngeren dann tendenziell zunimmt. Das merkt man bei diesen, na, 1 Milliarde, die das vielleicht jetzt am Anfang kostet, nicht so wirklich. Ne? Aber grundsätzlich ist das dann schon etwas, was letzten Endes eher die erwerbsfähige Generation belastet, weil die Hauptsteuerzahler sind. Und wir haben darüber hinaus ja so oder so viele, viele Probleme in der Rentenversicherung, was dazu führen wird, dass halt die Sozialversicherungsbeiträge aktuellen Vorhersagen zufolge von jetzt ein bisschen über 40% auf bis zu 45% steigen werden. Das belastet ja auch gerade die jüngere Generation. Also letzten Endes schmälert das dort dann Anreize, überhaupt noch produktiv tätig zu sein, also zu arbeiten, wenn die Steuer- und Beitragsbelastung bei den Erwerbsfähigen eben weiter steigt. Das hat dann wiederum negative Auswirkungen auch auf die Produktivitätsentwicklung, auf möglicherweise auch die Erwerbsneigung, sodass halt dieser positive Effekt, den man sich da erhofft, dass halt zusätzliche Arbeitskräfte dann gewonnen werden, auch dadurch reduziert werden könnte, dass auf der anderen Seite bei den Jüngeren die Arbeitszeiten reduziert werden oder manche Leute gleich sagen, was soll ich mich da anstrengen? Das heißt, letzten Endes glaube ich nicht, dass man da jetzt diese positiven Wachstumseffekte, die man sich von der Aktivrente erhofft, dass sie 1:1 dann auch tatsächlich eintreten werden.
Jetzt zum Schluss, was wäre aus Ihrer Sicht denn die bessere Alternative zur Aktivrente? Also wir dürfen, das ist jetzt schon klar geworden, nicht allzu viel in Sachen Rente erwarten. Es geht hier vor allem um den Erhalt der Arbeitskräfte von denjenigen, die halt schon sehr gut ausgebildet sind. Aber trotzdem, wenn man das Wort Rente benutzt, dann wird das ja trotzdem irgendwie mit eingespeist. Wenn Sie einen Vorschlag machen könnten, wie würde sowas aussehen? Also welche Version würden Sie zum Beispiel der Regierung anbieten, so von wegen, dass man das alles unter einen Hut bekommt und ja, das Rentenproblem mit einem Schlag auf den gordischen Knoten quasi löst?
Mit einem Schlag und gordischen Knoten kommt man hier überhaupt nicht voran, weil die Rentenproblematik inzwischen so verfahren ist und so wieder echt in eine, mit Kopf gegen die Wand laufen, jetzt mit der Haltelinie von 48% des Rentenniveaus, möglicherweise mit einer Stabilisierung des Rentenbeitragssatzes, was dann zur Folge hat, dass dann zusätzliche Steuereinnahmen da generiert werden müssen, um die Rentenfinanzierung über die 30er Jahre hinaus zu sichern. Also was man als erstes machen sollte, aus meiner Sicht, um dieses Ziel zu erreichen, eher Arbeitskräfte oder die Leute länger arbeiten zu lassen, wäre dann sicherlich eben all diese Anreize für Frühverrentung zu reduzieren, heißt also Rente mit 63 im Wesentlichen, weil das vor allem dann eben auch gut ausgebildete und gut verdienende Fachkräfte sind, die das in Anspruch nehmen. Da würde man zumindest eins dieser Probleme lösen können. Aber darüber hinaus braucht man, glaube ich, Reformen im Rentenversicherungssystem insgesamt und das kann eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass man sagt, wir verteilen jetzt irgendwie die Lasten der Alterung, die jetzt auf uns zukommen, die nicht mehr wegzukriegen sind, die verteilen wir jetzt irgendwie auf Beitragszahler und Rentner. Letzten Endes müsste es darauf hinauslaufen, wahrscheinlich den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel wieder einzuführen. Das heißt, Rentenanstieg zu dämpfen, um halt die jüngeren Generationen zu entlasten. Man müsste dann darüber nachdenken, ob man sicherlich regelgebunden längerfristig auch das Renteneintrittsalter über 67 Jahre hinaus anhebt. Und wenn man so diese ganzen verschiedenen Dinge miteinander kombiniert, kriegt man möglicherweise dieses Rentenproblem dann doch noch in den Griff. Aber derzeit ist die Politik, verschließt einfach die Augen vor der Problematik und sagt, wir haben dann eine Kommission, die soll da irgendwelche Probleme lösen. Aber solche Kommissionen hatten wir schon viele und die ganzen Vorschläge, die die immer entwickelt haben und die alle in der Schublade irgendwo liegen, werden einfach nicht umgesetzt. Vermutlich, weil die Politik Angst vor den Rentnern und rentennahen Jahrgängern als Wähler hat.
Ich wollte gerade fragen, wer das angreift, der greift zu Kassengift wahrscheinlich. Also wer das wirklich angreifen möchte, der läuft Gefahr, die Wahlen zu verlieren. Also, sowas kann eigentlich nur jemand machen, der nichts mehr zu verlieren hat, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich so, aber selbst jemand, der halt Kanzler ist und relativ alt ist und nicht wiedergewählt werden will, braucht immer noch die Zustimmung der ganzen Parlamentarier und die sind halt so jung, dass sie das wahrscheinlich nicht beschließen werden. Abgesehen davon haben wir im Regelfall ja auch Koalitionsparteien mal aus sehr ungleichen Partnern, die halt sehr unterschiedliche Ziele auch verfolgen. Also ich bin da zunehmend skeptisch, dass es gelingt, eine sachgerechte Lösung zu finden. Irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass die Jungen dann rebellieren, weil sie eben zu höhere Steuern und Beiträge zahlen müssen und rebellieren dann in dem Sinne, dass sie dann quasi eine Art Arbeitsverweigerung machen. Und dann gibt es dann möglicherweise Lösungen. Aber besonders optimistisch bin ich da gerade nicht.
Sagt der Rentenökonom Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch.